Liebe Hörerinnen und Hörer von Fränkischer Talk, ich bin's, Andrea. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich was ganz Besonderes für euch. Am 1. Februar 2025 findet der Fränkische Talk zum ersten Mal live vor Publikum statt. Und ihr könnt dabei sein. Sternekoch und Fernsehstar Alexander Herrmann aus Wirsberg im Landkreis Kulmbach ist bei mir in Bamberg zu Gast. Ich werde ihn nach dem scheinbaren Widerspruch zwischen der deftigen Fränkischen und der Sterneküche fragen, nach seinen besten Tipps für richtig tolles Essen, aber auch, denn sonst wäre es ja nicht der Fränkische Talk, nach seinen prägenden und schweren Momenten in seiner Biografie. Und davon hatte Alexander Herrmann einige. Ihr könnt jetzt noch Tickets haben. Der Link zum Kartenverkauf ist in den Shownotes und im Artikel zu diesem Podcast auf www.fränkischer-talk.de. Und jetzt geht's los mit der neuen Episode.
Ja, egal, wie es dir gerade dann irgendwo selber geht, 5 Minuten vorher, zack, lege ich den Schalter um. Und auch wenn ich mal privat vielleicht mal nicht so tolle Zeiten habe, das ist auch eine Art Therapie irgendwo für mich. Dann gehe ich auf die Bühne, 7:55 bin ich dann auf Betriebstemperatur, auf Körperspannung. Mhm. Und dann gehe ich raus und sage, die Leute haben die beste Show verdient, die du heute zum Spielen imstande bist. Keine Routine, einfach rausgehen, neugierig sein, idealerweise 80% geskriptet oder 70%, 20-30%, dann passiert irgendwas im Saal. Ich liebe auch dieses gepflegte Chaos. Also ich hole keiner auf die Bühne, weil es soll sich keiner unwohl fühlen. Ja. Aber ich sage, wenn ein Telefon klingelt, gehe ich ran. Dann komme ich runter und dann, ich habe schon ganze Beziehungen beendet, immer ein Lacher. Und dann so läuft das Ganze eben ab. Also jeder Abend idealerweise ein bisschen anders, dann schon mit einer sehr professionellen Einstellung, weil da kommen Leute, die haben sich einen Abend freigenommen, die haben sich ein Ticket gekauft und die haben immer das Bestmöglichste von dir verdient. Da habe ich einen sehr, sehr starken Anspruch an mich.
Willkommen zur neuen Folge Fränkischer Talk. Und heute ist der Name wirklich mal Programm. Ich werde ganz sicher nicht so tun, als ob ich fränkeln könnte, aber der Mann, der mir heute gegenüber sitzt, der kann das ziemlich gut. Der ist Dialekt-Comedian, er ist Kleinkünstler, er ist Kabarettist auch. Er tourt mit einem sehr ernsthaften Reinhard-May-Programm durch die Lande. Ist also auch Sänger und Musiker, ein echter Kulmbacher, 4-facher Vater und Asterix-Übersetzer. Herzlich willkommen, Stefan Eichner.
Sehr schön zusammengefasst, Andrea. Perfekt. Das hätte ich nicht machen können.
Worauf hörst du besser, auf Stefan oder auf das Eich?
Auf das Eich, eher Eich selten. Also Kumpels sagen Eich. Mhm. Und das kam sowieso immer dazu. Da kam halt vor zig Jahren mal ein Kumpel mit einer neuen Freundin an und ich habe mich vorgestellt, Servus Eich und sie, wie Eich? Der Eich? Ich sagte, nee, das Eich, weil sie so blöd gefragt hat, Entschuldigung. Und dann war ich halt den ganzen Abend das Eich und das ist dann mein Spitzname immer gewesen. Kumpels sagen immer Eich oder Stefan. Kommt, ich mag beides gern. Also ich bin da, wurde auch auf der Bühne schon als das Elch angekündigt. Ich bin da nicht eitel. Aber Kumpels sagen meistens Eich, ja.
Aber nicht der Elch, das wäre dann noch
der Elch oder das Elch, es ist alles schon passiert. Aber wie gesagt, ich kann da herrlich drüber schmunzeln. Mhm. Nee, aber wie gesagt, Kumpels und so. Einfach Eich.
Genau. Ich habe es ja gerade in der Vorstellung schon kurz gesagt, du hast eigentlich zwei Bühnenpersonas. Einmal trittst du auf als Stefan Eichner und einmal als das Eich. Ja. Als das Eich bist du Comedian, du bist lustig, du haust auch mal derbe Witze raus. Ja. Da geht es um Fäkalien, da geht es irgendwie, schon.
Auch. Aber halt immer so auch mal schön sag mal, verpackt entsprechend. Nee, es zählt halt auch dazu, das sind halt auch menschliche Sachen entsprechend ganz einfach. Und ich mache meine Programme halt immer aus autobiografischen Erlebnissen hauptsächlich.
Ja. Und ja auch nicht nur über
sowas. Nein.
Aber es kommt halt vor. Und auf der anderen Seite gibt es diesen ganz ernsten Stefan, der Reinhard-May-Songs singt, der keine Witze macht dabei, nicht albern ist, sondern wirklich ganz, ganz ernst nimmt, was er tut.
Sag mal so, ein ganz ernstes, weil Reinhard-May-Programme sind ja per se jetzt auch nicht ernst, aber ich sage immer salopp, das ist meine seriöse Schiene, wenn mich jemand fragt. Deswegen habe ich das auch ganz bewusst unter Stefan Eichner, also meinem echten Namen, auch gemacht, auch was die Webseiten angeht. Es gibt zwar die Termine auf beiden Seiten, aber nachdem ich da mehr oder weniger ja nicht absichtlich reingerutscht bin, sondern es war ja ein gepflegter Zufall, dass ich das überhaupt mache, habe ich dann gesagt, gut, dann mache ich das unter Stefan Eichner, weil die Leute schon gefragt haben, was macht denn jetzt bitte dieser Komiker aus Reinhard-May? Ist das eine Parodie? Bier und das wollte ich eben von Anfang an dann eben vermeiden. Ich bin, man sieht ja, ich habe auch Motorhead-Klamotten an, ich höre auch gerne sehr gerne harte Musik, aber ich bin auch ein großer Liedermacher-Fan und da geht halt über Reinhard May in Deutschland nichts drüber und den, ja, höre ich sehr intensiv seit 30 Jahren. Ist also auch, bin halt selber auch Fan und das ist eine Leidenschaft und habe sehr viel von ihm gelesen, jedes Interview angehört und das war halt auch derjenige, wo ich gesagt habe, ja, das könnte ich machen. War aber auch nie beabsichtigt. Das war eine externe Anfrage, mit der ich nicht gerechnet habe. Mhm. Und dann habe ich dann eben Reinhard May angeschrieben. Also ich mache das auch mit seinem Wissen, das möchte ich auch betonen, weil Leute denken, da kommt einer und geht kommerziell mit seinen Liedern auf Tour. Das hätte ich nie gemacht, wenn er es nicht gewollt hätte. Und das ist tatsächlich was, was mein Tourplan jetzt zu 60% ausfüllt. Das geht bundesweit seit einigen Jahren auch ziemlich durch die Decke und freut mich sehr, dass es so gut ankommt.
Ich wollte eigentlich mit der Comedy anfangen, aber jetzt hast du schon so schön über Reinhard May erzählt. Dann lassen wir uns da erstmal weitermachen. Ja. Du hast ihn ja angefragt, ob es okay ist, wenn du mit den Songs auf Tour gehst und wenn du damit auftrittst. Und er war wahnsinnig nett in seiner Antwort. Ne?
Ja, also um es mal chronologisch so einzuordnen, ich mache einmal im Jahr immer ein Benefizkonzert in der Regel. Meistens für irgendwas, was mit Kindern zu tun hat, weil ich halt selber vierfacher Vater bin. Und das habe ich mit meinen Comedy-Programmen schon komplett gemacht. Dann kannte jeder das Material und wiederholen wollte ich mich nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, nimmst mal dein Hobby her. Ich habe mir das Gitarre spielen, ich bin ja Autodidakt, selber beigebracht. Und dieses Zupfen eben mit Liedern von Reinhard May, weil wenn du Reinhard May spielen kannst, ist es von der Gitarre her schon nicht so schlecht, weil es schon sehr komplex ist, was er da raushaut. Und dann habe ich gedacht, dann nimmst du halt einfach mal Reinhard, dein Hobby für den guten Zweck her. Da hat Reinhard May hundertprozentig nichts dagegen, erst recht nicht, wenn es um Kinder geht. Und da wurden halt Karten im Internet verkauft. Und es war eine Dame aus Taufkirchen, die das im Internet gesehen hat und hat dann bei meiner Agentur angerufen und sagte, sie sucht seit Jahren jemanden, der Reinhard May spielt. Und sie möchte mich gerne buchen. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Missverständnis, das ist nicht geplant. Und die Dame war, ich sage immer, charmant hartnäckig. Mhm. Gott sei Dank war sie das. Und dann habe ich gesagt, nur dann, wenn der Künstler nichts dagegen hat. Und dann habe ich Reinhard May angemailt. Ich hatte seine Mailadresse durch eine andere Begebenheit schon. Ja, und er war gerade in seinem Ferienhaus an der Nordsee und hat wohl gerade sein MacBook offen gehabt. Und eine halbe Stunde später, den Satz zitiere ich immer auch auf der Bühne sehr gern, lieber Stefan, alleine die Tatsache, dass du so freundlich fragst, ich war anscheinend der Erste und Einzige, der das gemacht hat, das zeigt mir, dass du mit meinen Liedern verantwortungsvoll umgehst, woran ich ohnehin nicht den geringsten Zweifel habe, lieber Stefan. Ich freue mich, dass du sie spielst und wünsche dir ein allseits aufmerksames und begeisterungsfähiges Publikum. Den Satz habe ich 1:1 dann drauf, weil er so schön ist. Und wenn man das von seinem Lieblingsliedermacher aus dem Urlaub persönlich geschrieben kriegt, ist es natürlich was ganz, ganz Tolles und das freut mich, wie gesagt, sehr. Und ja, der Rest ist Geschichte. Ich bin jetzt mit 3 unterschiedlichen Programmen damit auf Tour und hatte nicht mal auch nur einen mittelmäßigen Abend, sondern die waren alle wunderbar und das freut mich natürlich sehr.
Mhm. Alfred Biolek ist dran schuld, dass du den gefunden hast, ne?
Es war tatsächlich 1994, also über den Wolken kannte ich natürlich dann schon. Und im zarten Alter von 19 war ich noch zu Hause, habe gerade meine Industriekaufmannslehre dann fertig gehabt und kam von der Arbeit heim und habe dann meinen Kaffee gemacht und dann Fernseher angemacht. Und dann bin ich halt bei Alfred Biolek hängen geblieben, den mochte ich auch schon immer sehr. Und da war eben Reinhard May Talkgast. Und dann habe ich mir das so angehört und denke, das ist ein verdammt interessanter Typ. Und dann erschien 14 Tage eben sein neues Album, das hieß Immer weiter. Und dann stand ich eben, ich weiß nicht noch, in einem großen, in der Elektronikkette, keine Werbung machen, mit meinem Bruder und mit meinen Heavy-Metal-Klamotten und habe mir schon einen ganzen Stapel Krawall, weil das waren die Abhörstationen noch, wo man die CDs-Probe gehört hat damals noch. Und lag dann in der Auslage eben auch, ich habe schon vergessen gehabt, das Album Immer weiter von Reinhard May. Und ich wollte eben das Lied, das er bei Biolek mit nur 2 Strophen in der Sendung angespielt hat, wollte ich zu Ende hören. Der hat es nicht komplett gespielt. Und dann bin ich halt an dieser CD hängen geblieben, habe gesagt, was macht dieser Mann für unglaublich gute Texte und tolle Musik. Und das war halt der Anfang. Dann habe ich mir natürlich die CD mitgenommen. Mein Bruder hat mich ganz entsetzt angeguckt, was hörst denn du da? Habe ich gesagt, das ist brillant, was der Mann macht. Und dann habe ich in 2 Jahren mir komplett das ganze Werk von Reinhard May im Akkord sozusagen nachgekauft. Und ja, das wurde dann zu einer richtigen Leidenschaft. Und dann so entstand das Ganze dann.
Und jetzt ist es der größere Teil deiner Einkünfte tatsächlich?
Das ist natürlich, wie gesagt, das ist natürlich dann auch jetzt noch ein schöner Nebeneffekt, wenn du ohnehin, das ist ja ohnehin das ganz große, dass ich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten darf. Ich sage immer, ich bin Arbeitsloser mit einem schön bezahlten Hobby. Das andere ist aber halt auch die Freiheit, die unglaubliche. Ich habe keinen Angestellten, ich habe keinen Chef. Ich habe zwar eine Agentur, aber die muss mich eher ausbremsen, als mich auf die Straße zu treiben, weil das ist halt eine Leidenschaft. Das ist halt, ich gehe gerne auf die Bühne und das ist natürlich wunderschön, wenn man das, wie gesagt, machen darf. Und dass ich jetzt natürlich auch mit diesem Reinhard-May-Programm, ich glaube, ich bin auch der Einzige, der so intensiv auch bundesweit wirklich damit tourt. Es gibt viele, die Reinhard May spielen, aber halt nicht eben so in diesem Ausmaß. Und dass das halt von den Leuten ankommt, der Tenor ist immer, ja, es kommen mittlerweile Leute 300 Kilometer einfach gefahren, was mich sehr verstört, weil ich eigentlich irgendwann überall mal bin im Laufe eines Jahres. Weil sie sagen, wir haben für Reinhard May keine Karten mehr gekriegt und wir waren beim letzten Mal da und jetzt wollten wir einfach hierher. Das ist eine Sache, die mich natürlich schon ein bisschen wundert, aber natürlich auch tierisch freut, dass das mittlerweile so ist. Mhm. Und ja, ich habe halt einfach die Freiheit, das zu machen, was ich gerne mache. Diesen Asterix-Quatsch, das war ja auch nicht beabsichtigt, dass da mal Lesetour draus wird. Ich darf meine Comedy machen und jetzt mein Lieblingsliedermacher auf der Bühne darstellen. Besser geht's nicht.
Mhm. Wer dich hören will, muss aber zum Konzert gehen. Ne? Es gibt keine CD von dir.
Das werde ich auch immer gefragt und das sage ich auch, nee, das sage ich immer, Reinhard May hat so wie viele wundervolle Live-CDs rausgebracht und ich bin schon froh, dass er das sozusagen mir erlaubt hat, dass er nichts dagegen hat. Und das ist schon, es gibt Aufzeichnungen, die ich aber dann nach und nach, wenn ich mal Zeit habe, was momentan leider sehr wenig ist, mal online stelle. Da gibt es mal ein Videoschnipsel von einem Konzert. Das mache ich dann schon, aber einfach nur zum Vergnügen, ohne da kommerziell, also das eine Live-CD zu machen. Es gibt Live-Aufnahmen, aber eher dann für mich, um mal zu hören. Und ehrt mich natürlich, dass die Leute fragen, wir möchten eine CD von Ihnen, aber das sage ich, da bedient euch bitte beim Original, der hat so viele schöne Veröffentlichungen und da möchte ich nicht reingrätschen. Und bis Stand heute ist da auch nichts geplant.
Dann drehen wir jetzt mal die Kurve zum Thema Comedy, wofür du ja auch sehr viel auf der Bühne stehst. Angefangen hat das mit einem Geburtstagsgeschenk deiner ersten Frau.
Richtig.
Aber ich habe schon viele Geburtstagsgeschenke an Partner gemacht. Auf die Idee, einen Bühnenauftritt zu schenken, bin ich noch nie gekommen. Das heißt, da muss es ja eine Vorgeschichte geben.
Ja, es ist so. Also meine erste Frau, ich habe damals angefangen bei einem Fünf-Mann-Ensemble. Das waren so meine ersten Bühnenzeiten. Das hieß das Gaudi Brettler. Mhm. Wir sind auch heute noch aktiv mit dem Kulmbacher Kleinkunstbrettler. Also wir stehen dann ab und an schon immer noch zusammen auf der Bühne und irgendwann habe ich dir gesagt, das ist cool, da habe ich mir in Kulmbach halt so einen ersten Namen gemacht und dann sagte ich, ja, ich möchte auf jeden Fall irgendwann mal ein Solo-Programm schreiben. Nicht, um mich da abzukrapseln, sondern parallel dazu, einfach mal umzuschauen, mit einem weißen Blatt Papier anfangen, schaffst du es 2 Stunden, 2,5 vielleicht hinzukriegen und die Leute mit komplett eigenem Material zu unterhalten. Das habe ich aber nie gemacht, immer erzählt, erzählt, erzählt. Und dann war es eben der 6. Juli 2007 war das. Da war der Geburtstag schon fast vorbei. Wir waren auch schon, ja, wie mal so ist, schön angeheitert. Und dann kam meine, wie gesagt, damalige Frau mit einem Plakat auf mich zu, hat gesagt, du hast jetzt 40 Wochen Zeit, der Saal ist gebucht, die Eintrittskarten sind schon gedruckt, die ersten auch schon verkauft, jetzt mach.
No pressure.
Und das muss man glasklar sagen. Also ich habe diesen Sprung meine Bühnenkarriere tatsächlich logischerweise dann meiner Frau, meiner damaligen, zu verdanken. Weil wenn die nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich heute nur sagen, irgendwann mache ich mal. Und dann musste ich und dann ging das in Kulmbach rum wie ein Lauffeuer. Das war das Kauernburger Schlössler, so ein 250-Mann-Saal. Dann, bevor ich das erste Mal auf der Bühne stand, waren schon 2 Zusatzabende auch schon voll. Weil jetzt wollen wir gucken, was der Eich da solomäßig macht. Das muss ich mir anschauen. Naja, und dann haben wir halt, ja, dann habe ich halt ganz andere Kollegen, wenn ich das mir heute angucke, die probieren da irgendwie bei Mixshows so kleine Sachen irgendwie aus. Nein, Stefan, aufgrund dieses Schritts bei der Frau damals, springt gleich mal mit dem kompletten Soloprogramm auf die Bühne und dann, ja, dann hat man halt eben das dann danach, es lief wie geschnitten Brot und danach, ja, ging es halt dann los, so kleine Auftritte zu planen, so eine kleine Tour. Und dann ist das, was ich jetzt 16 Jahre bis zum heutigen Tag mache, die Ochsentour. Sich einfach sein Publikum erspielen. Ich bin heilfroh, dass ich nicht so in Social Media so große Hypes habe, so Eintagsfliegen, wo du dann schlagartig so hochgehst. Und dann, ich habe eine sehr, sehr treue Fanbasis mir so aufgebaut. Es sind keine riesengroßen Arenenhallen, das müssen es auch gar nicht sein. Wobei meine Premiere jetzt im April in Kulmbach war die einzige bisher ausverkaufte Veranstaltung in der Stammberger Halle, haben sie mir neulich gesagt, und zwar 3 Monate vorher, ohne dass ein Plakat hing. Das ist irre. 752 Leute ist eine Menge Holz und das ist natürlich schon, ja, du machst irgendwas und die Leute kommen ganz einfach. Das ist, da kann ich, hatten wir auch nach der Pandemiezeit, habe ich sofort gemerkt, die Leute kommen wieder und da hast du eine extrem treue Fanbasis und das ist eben durch diese langsame Ochsentour, wo du sagst, jedes Jahr so 10-20% mehr Publikum, das merkt man so, das geht so langsam stetig so ein bisschen bergauf und wird immer so ein bisschen mehr, auch wenn es nach 16 Jahren Vollgas-Tour in Franken immer noch Ecken gibt, wo sie von mir noch nie was gehört haben, was ich auch immer extrem lustig finde, weil ich sehr auch im Radio auch präsent bin. Aber es ist ja schön, da hat man noch viel zu beackern. Und so mache ich das eben seit 16 Jahren. Und entstanden war das eben durch das Anschubsen meiner damaligen Frau, ja.
Wenn du auf die Bühne gehst, was ist dir dann wichtig? Also du hast ja gerade schon gesagt, du testest nicht vorher aus, sondern wenn du mit einem neuen Programm kommst, dann weißt du eigentlich nicht wirklich, was da passiert.
Richtig, ja.
Und es gibt auch Situationen, in denen du selbst komplette Lachflashes bekommen hast, weil Sachen überhaupt nicht funktioniert haben.
Weil der Rohrkrepierer da ist, ja.
Oder weil du Witze selber erklären musstest, warum das jetzt lustig ist.
Oder auch mal Witze auf der Bühne macht, die mir einfach in den Kopf schießen, wo ich sagen kann, das habe ich so auch nie gesagt. Meine liebe Kollegin Daphne Deluxe, die ja auch sehr bekannt ist, die ja auch ursprünglich aus Franken kommt, in Hannover, die hat mir irgendwann mal gesagt, so mal, du kannst doch nicht so bescheuert sein und kannst, ohne dass du auch nur einen einzigen Satz jemals vorher ausprobiert hast, du kannst doch nicht ein Programm schreiben und von einer vollbesetzten Stadthalle einfach anfangen und da spielen. Und da sage ich immer, ich habe das von Beginn an so gemacht und never change a winning system, weil ich schreibe ja, klar spielt sie es ohnehin immer rund, das hast du aber auch, wenn du Vorpremieren machst. Meine Agentur hat mich da auch immer zu, mach Vorpremieren, hat gesagt, nee, mach ich nicht, das hat jetzt 6 Programme so funktioniert oder 5 Programme, ich mach's beim 6. Programm jetzt genauso, weil ich bin, was das Schreiben angeht, ganz egoistisch. Also Punkt 1, um es mal kurz zu erklären, ich habe mein Handy dabei, das habe ich, wenn irgendwas passiert, wenn ich einen Quatsch mache, spreche ich es mir auf. Das sammle ich 2 Jahre, in dem Fall waren es jetzt halt durch die Pandemiezeit 4 Jahre. Und dann höre ich das ein halbes Jahr vorher alles ab, sortiere es vor und dann sind so viele Anekdoten und Geschichten aus dem Urlaub dabei, Sachen, die man mal am Nebentisch mitgekriegt hat oder ich einen blöden Spruch, fällt mir beim Autofahren ein, das sammle ich, das schreibe ich. Und ich schreibe es ja nicht absichtlich schlecht. Ich habe ja immer den Anspruch, das so zu schreiben. Und da bin ich egoistisch. Ich muss mich am Schreibtisch über meinen eigenen Blödsinn weghauen. Wenn ich mich selber über meinen Quatsch wegschmeißen kann, hat es bisher immer funktioniert. Und das führt eben auch dazu, dass ich keine Angst habe, mal einen Gag zu machen, wo ich gedacht habe, ich finde den sensationell. Aber das Publikum ist offensichtlich jetzt nicht reif dafür oder ich zu gaga.
Okay.
Und dann probiere ich das einmal. Dann kann es auch sein, dass ein Tag vorher ein Gag, der ein Tag vorher super funktioniert hat, durchfällt und der andere dafür funktioniert. Also das ist, deswegen sage ich ja gut, entweder habe ich es an dem Tag schlecht rübergebracht oder nicht so wie es, und dann stehe ich da und sage, super, lacht keiner. Und dann schmeiße ich mich aber über diesen Rohrkrepierer so auf der Bühne weg und erkläre den Leuten, warum ich lache. Und dann lachen die aber auch wieder. Das heißt, da merken die, es ist nicht von der Stange. Und so mache ich das Ganze einfach. Ich gehe und weil du sagst, was mir auf der Bühne wichtig ist, einfach Spaß zu haben, um wirklich einfach nur Spaß zu haben. Deswegen sage ich auch, das mit dem Fäkalhumor, das ist natürlich auch ein Element, aber das ist natürlich nur ein gewisser Teil, weil ich weiß, die Leute wollen das stellenweise und es ist in 2,5 Stunden, so lang dauert eine Show in der Regel, so viel Verschiedenes drin, vom Flachwitz mal ein bisschen hintersinnige Satire, da kann sich einfach jeder Parodien, Verkleidung, da kann sich jeder mal das rausnehmen, was er ganz gerne möchte. Also in 2,5 Stunden wird, glaube ich, genug dabei sein und es freut mich wahnsinnig. Ich habe das neue Programm erst 10 Mal gespielt. Nach 4-5 Jahren fragst du dich, kommt dein Humor noch an? Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, das waren die Leute sagen, ich habe 2,5 Stunden noch nie so viel am Stück gelacht, ohne Pause eigentlich. Und das ist ein Mordskompliment.
Total.
Und halt immer. Ja, also von dem ganz banalen, von der ganz banale Antwort Spaß haben. Vom künstlerischen Anspruch her ist es immer, dass ich egal wie es dir gerade dann irgendwo selber geht, 5 Minuten vorher zack lege ich den Schalter um und auch wenn ich mal privat vielleicht mal nicht so dolle Zeiten habe, das ist auch eine Art Therapie irgendwo für mich. Dann gehe ich auf die Bühne, 7:55 bin ich dann auf Betriebstemperatur, auf Körperspannung und dann gehe ich raus und sag die Leute haben die beste Show verdient, die du heute zum Spielen imstande bist. Keine Routine, einfach rausgehen, neugierig sein. Idealerweise 80% geskriptet oder 70%, 20-30%, dann passiert irgendwas im Saal. Ich liebe auch dieses gepflegte Chaos. Also ich hole keiner auf die Bühne, weil es soll sich keiner unwohl fühlen.
Ja.
Aber ich sag, wenn ein Telefon klingelt, gehe ich ran. Dann komme ich runter und dann ich habe schon ganze Beziehungen beendet, immer ein Lacher. Und dann so läuft das Ganze eben ab. Also jeder Abend idealerweise ein bisschen anders, dann schon mit einer sehr professionellen Einstellung, weil da kommen Leute, die haben sich einen Abend freigenommen, die haben sich ein Ticket gekauft und die haben immer das Bestmöglichste von dir verdient. Da habe ich einen sehr, sehr starken Anspruch an mich. Wenn ich mal von der Bühne gehen würde, würde ich sagen, das war halt höchstens 70-80% heute, würde ich am nächsten Morgen mir ein bisschen strenger in den Spiegel gucken und sagen, das hätte es da aber mal besser machen können. Und war aber bisher sehr selten der Fall, dass ich sagen kann, okay, die Begebenheiten waren zwar nicht optimal, aber du hast abgeliefert.
Gab es denn mal einen Abend, wo du sagst, der hat irgendwie nicht so wirklich funktioniert oder der Funke springt nicht über oder das Publikum war irgendwie...
Ja, aber das war Gott sei Dank also schon vor der Zeit. Ich habe ja schon immer Quatsch gemacht. Ich habe ja schon im Kindergarten geblödelt und dann ich habe dann mit Sachen von Jürgen von der Lippe, von Hans Söllner, von den ganzen Blödelbaden habe ich angefangen Gitarre zu spielen, habe das halt dann im Bekanntenkreis vorgetragen und dann habe ich ja... Da schon immer wurde ich mal so zu privaten Festen eingeladen, da kommst du mal. Und dann gibt's natürlich auch Abende. Der eine fand ich sensationell, der dich da eingeladen hat, den Rest hat erst null interessiert. Aber dann hast du halt gespielt, da hast du ja auch immer manche Nackenschläge eingefangen. Die sind auch wichtig, um Himmels Willen. Es gibt natürlich auch Auftritte, da habe ich schon früh gemerkt, ich kann mich mehr sehr auf mein Bauchgefühl verlassen. Dann habe ich gedacht, oh, ich glaube, das ist jetzt nicht meine Baustelle heute. Und dann hat sich das auch oft bewahrheitet. Nicht, weil ich dann vielleicht auch selber so zaghaft rangegangen bin, sondern ich habe dann alles gegeben und gedacht, nee, da war mir eigentlich schon im Vorfeld klar, dass das schwierig wird. Auch manche Gala-Auftritte, die Gala-Shows, die manchmal so sind, die suche ich mir mittlerweile auch sehr genau aus, wo ich weiß, da war ich schon, die Leute, da geht es drauf hin, weil das wird auch bei uns in Branchenkreisen manchmal immer so als Schmerzensgeldauftritte bezeichnet. Und solche möchte ich nicht immer zwingend in irgendeiner Form machen, dass du sagen kannst, die Gage ist zwar ein fettes Brett, aber die Leute haben wahrscheinlich was anderes erwartet oder wollen dich unter Umständen dann nicht. Das ist immer so schwer auszuloten, aber da habe ich mittlerweile in 15, 16 Jahren ein ziemlich gutes Bauchgefühl. Na klar gibt es Auftritte, wo du einfach sagst, das hättest du stornieren können, aber die kann ich Gott sei Dank, also die als das Eich, die kann ich in 15 Jahren an zwei Händen gerade mal abzählen. Das ist eine relativ gute Quote.
Was machst du an so einem Abend, wenn du merkst, es läuft irgendwie nicht? Hast du einen Notfallplan oder
ein
einfach
Bier
durchziehen?
Auf. Nee, es gibt ganz einfach Sachen, du kannst dann jetzt sagen, okay, du fängst an, du merkst, aha, der Humor zu hart, zu seicht, mach mal anders, dreh um. Also es ist so, dass ich mittlerweile tatsächlich auch logischerweise durch die Vielzahl an Auftritten hast du natürlich schon so viel. Du weißt ja, dein Material funktioniert ja unter Umständen. Du spielst da nicht irgendwie neues Zeug, sondern du weißt, das funktioniert immer. Und das ist ne, aus deinen 15, 16 Jahren, aus 5 Programmen, da wählst du Nummern aus, jeglicher Couleur. Mal ein bisschen derber, mal ein bisschen seichter. Und dann fängst du immer an, so ein paar One-Line, so nennt sich das, zu machen, indem du ganz einfach verschiedene Arten von Humor ausprobierst und sagen kannst, okay, da ist die Vorstandschaft, die sitzt da, die ist jetzt heute vielleicht nicht ganz so, die ist ein bisschen steifer als die Belegschaft. Lass mal gucken, dass das irgendwie so in die Richtung dann läuft und das kannst du, da kannst du dir manchmal den Allerwertesten abspielen, du kannst machen, was du willst und merkst, da sitzen rechts und links Leute, die haben tierisch Bock drauf, aber vor dir sitzt halt eine relativ spaßbefreite Vorstandschaft, die das so weiter gar nicht interessiert, aber die Leute, und dann trauen sich auch die Angestellten nicht zu lachen.
Ja, also, weil vorne die Stimmung rumkommt.
Das ist eine Sache, da kannst du Profi sein, wie du willst. Und dann hilft nur Profi zu sein, wo du sagst, du ziehst es durch. Und dann ist auch jemand, der dich halt auch vermittelt hat, und dann sagst du mal, na, heute haben wir mal schön auf die Fresse gekriegt, Stefan, das war der, aber du hast dir halt nichts vorzuwerfen. Er hat gesagt, nee, glaube ich auch nicht. Hat halt da mal nicht geklappt. Gott sei Dank ist es aber nicht die Regel, sondern die ganz, ganz großen Ausnahmen. In der Regel funktioniert es immer und ja, das ist, ansonsten würde ich dann sowieso dann nur noch meine normalen Solo-Shows machen, wo ich weiß, die Leute kommen, aber das klappt schon im Großteil.
Und genau andersrum, wenn du so zurückguckst auf diese Zeit, gab es Abende, die dir für immer in Erinnerung bleiben, weil sie spektakulär waren, weil sie besonders gut gelaufen sind, weil das Publikum irgendwie besonders getobt hat? Gab es da welche?
Es gibt so bestimmte Begebenheiten und Locations auch. Ein Reinhard-May-Abend beispielsweise, der kaum zu toppen ist, wo man es eigentlich nicht mehr, ich wüsste nicht, was noch passieren müsste, dass man diesen Abend noch besser machen kann. Das war mein guter Kumpel Eddie, der Maiko, der ist Privatpilot und der hat einen Hangar oben am Flugplatz in Colmar. Und da haben wir eben für Lacrima, das ist eine Gesellschaft, die hat sich damals gerade gegründet. Das ist, ja, die kümmern sich um Kinder, die beide Elternteile verloren haben. Und da kam eben ein Freund auf mich zu und gesagt, machst du mal Benefits, das mache ich mit den Jungs von Roundtable zusammen. Und da haben wir eben, da hat eben der Eddie auch, war da selber auch dabei. Und hat seinen Hangar zur Verfügung gestellt, hat seinen Flieger schön poliert, hat ihn dann rausgeschoben und die Bühne, also die Leute saßen im Hangar, haben aber nach außen geschaut, dann ging natürlich auch noch genau die Sonne unter, die hat sich dann die, ich habe dann auch zu den Leuten gesagt, ich bin euch nicht böse, wenn ihr heute an mir vorbeischaut, weil die Kulisse hinter euch, die ist so sensationell. Und dann war abends noch der Blutmond, der über den Wald an dem Hangar noch aufging.
Alles wie bestellt.
Und wir hatten volle Hütte. Der Chef von Lacrima kam extra angereist, hat sich dann auch für die Spende dann bedankt. Und es war so ein schönes Kollektiv, weil da alle so dran gearbeitet haben. Und jeder hat dann gesagt, wann gibt's denn wieder mal so ein Hangar-Konzert? Ich würde es tatsächlich wieder gerne machen, weiß aber auch, dass wir diesen Abend so nie mehr hinkriegen würden, weil dass der Mond wieder so vorbeischaut, dass die Sonne genauso scheint wie immer, das war einfach das war wirklich ein Konzert und eben auch die Auftritte in der Naturbühne in Trebgast, was immer eine sehr schöne Kulisse ist, sowohl mit den Comedy-Shows als auch jetzt mit meiner Premiere mit Reinhard May 3.0, das habe ich jetzt im Juli gemacht. Das sind immer so schöne Abende und ach, ansonsten gibt es so unzählig viele, wenn Leute, was mich immer sehr glücklich macht, auch wenn es natürlich eine blöde Begebenheit ist, wenn Leute sagen, hinterher auf dich zukommen und sagen, Mensch, ich habe ja jetzt vor ein paar Wochen eine scheiß Diagnose gekriegt, mir geht's nicht gut und ich habe jetzt zum ersten Mal seit Wochen 2 Stunden lang oder 2,5 dieses vergessen und habe so gelacht und das hat mir so gut getan. Das sind immer so die Momente, die einen natürlich dann wirklich glücklich machen und auch bewegen. Das gab's sehr, sehr häufig in den 16 Jahren. Und das sind eben auch so die Komponenten. Da sitzt du abends dann im Auto, fährst nachts über die Autobahn, denkst natürlich noch über das ein oder andere Mal nach. Und ja, das sind so die emotionalen Sachen, die es dann immer so ein bisschen ausmachen. Da jetzt einzelne Shows hervorzuheben, wie gesagt, mit den Reinhard-May-Sachen, das war relativ eindeutig. Bei den Eich-Shows gab es viele Momente dieser Art.
Du hast ja selber am Anfang gesagt, dass das Schönste für dich ist, dass du von deinem Hobby leben kannst.
Ja, selbstverständlich. Und,
dass das wirklich auch jetzt funktioniert. Du warst ja zwischendurch, also gelernt hast du Industriekaufmann und dann warst du ja noch quasi Wirtschaftsjournalist. In
10 Jahre lang beim Aktionär, beim Anlegermagazin als Redakteur. Ja.
Das heißt, du kanntest dich mit Geld auch ganz gut aus.
Ich kann nicht sehr gut damit umgehen, weil ich sage, im Zweifelsfall haust du es lieber raus, weil es hat keinen Sinn, den teuersten Grabstein sich irgendwann mal auf dem Friedhof leisten zu können. Na, das ist ganz einfach so. Ich habe da ein sehr entspanntes Verhältnis dazu. Aber ja, ich bin tatsächlich Hobby, was die wenigsten wahrscheinlich erwarten, tatsächlich will ich Hobby-Börsianer, schaue so gut wie jeden Tag tatsächlich auf dem Markt. Das ist spannender, als man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Also es gibt ja so ein Magazin, das heißt, nichts ist spannender als Wirtschaft. Und das ist auch tatsächlich ein Steckenpferd von mir, wo ich einfach mal gucke, wie sind die Zusammenhänge und dieser Aktienmarkt per se, das ist eine Sache, die finde ich immer ganz, da kann ich auch abends mal lange davor sitzen, mir was angucken, das wird wahrscheinlich jetzt viele erstaunen, aber das ist tatsächlich ein Hobby und da bin ich seit 25 Jahren, habe da damals auch alles erlebt, der neue Markt, einmal Millionär und zurück von manchen Leuten, dieses Auf und Ab, diese ganzen Geschichten, die sich da rumranken von einem schillernden Vorstand, der dann letzten Endes wegen Bilanzfälschung im Knast saß. Also das war, wie gesagt, es war spannend. Zeiten. Und das waren so meine Anfänge. Das ist auch mal so eine andere Seite. Und ja, das war dann eben dann mein Job. Und war aber auch schon so, dass ich dann teilweise, ja, nach der Elternzeit, habe ich noch im dritten Kind, habe ich ein Jahr Elternzeit genommen, um mal auszutesten, weil 60 Auftritte und 40 Stunden arbeiten, funktioniert nicht. Und dann habe ich dann eben ein Jahr das Elterngeld auf ein Jahr genommen, dann war ich da einigermaßen abgesichert, konnte das weiter aufbauen, kam nochmal zurück, habe meine Stunden ein bisschen reduziert und dann irgendwann gesagt, jetzt muss ich mich entscheiden. Mein Chef, das ist auch ein Kompliment, hat gesagt, ich bin ganz und gar nicht begeistert, dass du gehst, aber verstehen kann er's. Und wenn wir uns ab und zu über den Weg laufen, sagt er, es ist schon sehr geil anzuschauen, was du da machst, auch jetzt mit deinem Asterix und so. Der war auch immer einer der Ersten, der sich einen geholt hat und ist da stolz drauf, was da aus seinem Mitarbeiter geworden ist, glaube ich. Und das ist gut so. Und ich weiß, glaube ich auch, das denke ich mal, vielleicht hört er ja zu, mein lieber Bernd Förtsch, wenn das mal dann nicht mehr laufen sollte, glaube ich, könnte ich da in der Börsenmedien AG wieder ein Zuhause finden. Und aber aktuell bin ich mit dem, was ich mache, ja gut ausgelastet.
Was würdest du denn sagen, wie viel muss ein Künstler wirklich verdienen, damit er diesen Schritt gehen kann? Also wo sagst du, ist die Schmerzgrenze? Jetzt hast du 4 Kinder und ein Haus. Und die Frage ist tatsächlich, ab wann ist dieser Schritt leichtsinnig und ab wann ist dieser Schritt realistisch?
Also wenn jemand, ohne jetzt dann konkrete Zahlen zu haben, bei mir ist es jetzt natürlich jetzt auch ein Sonderfall. Denn natürlich, meine Kinder, die sind jetzt dann auch aus dem Gröbsten raus, aber natürlich habe ich Einnahmenproblem nicht, wenn dann, wie gesagt, von den Ausgaben her, ist es natürlich auch so, dass ich natürlich bei den 3 Kindern jahrelang dann entsprechend Unterhalt gezahlt habe. Und das ist dann schon eine 4-stellige Summe bei 3 Kindern. Das ist aber mein privates Problem. Also wenn das jemand dann nicht hat, dann ist es natürlich schon mal deutlich einfacher. Und mein Jahresumsatz, kann ich ja sagen, der liegt dann schon im unteren 6-stelligen Bereich. Und wenn man aber dann als Selbstständiger, ich habe auch lernen müssen, Angestellter und Selbstständiger sind vollkommen 2 Paar Stiefel, wenn man sich über die Künstlersozialkasse versichert. Wir reden dann nicht immer mal so über 50 Euro hier oder 100 Euro da, sondern dann sind wir 700, 800 Euro im Monat hierfür weg, Unterhalt. Und das sind so Durchlaufposten, die dann halt eben bei dir überhaupt nicht zu Buche schlagen, die du auch nicht bei der Steuer oder sonst irgendwas dann berücksichtigen kannst. Das sind halt da meine privaten Sachen. Und die hauen dann natürlich dann auch schon so ein bisschen rein. Ja, je nach Lebensumstände. Also es ist, wie gesagt, mit 4 Kindern, das ist natürlich was anderes, als wenn einer als Single irgendwie Künstler macht. Da kannst du dann schon mit der Hälfte, glaube ich, ein gutes Einkommen haben, wenn du eine kleine Wohnung hast. Wobei ich sagen muss, also das, was ich jetzt, mein Haus ist beinahe abbezahlt. Das, was ich da bezahle, da würde ich jetzt in Kulmbach keine 3-Zimmer-Wohnung mieten können. Also von daher ist eigentlich diese Hausrate, die ich da zahle, die ist weitaus günstiger, als jetzt mich irgendwo einzumieten. Das kommt schon auch dazu. Aber also ich sag mal so, wenn man Familie hat und die ganzen Kosten, die man hat, auch dann abziehen muss. Ich brauche ja meinen Bus, geht auch ins Geld, weil ich kann jetzt nicht mit dem Zug fahren, weil ich so viel dabei habe. Das sind alles so Sachen, dann sollte dann, denke ich, der Umsatz dann schon mal 6-stellig dann sein, damit man dann entspannt, sage ich mal, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Also man muss auch sagen, dass ich da mit der Pandemiezeit, da gab es natürlich auch Hilfen. Die waren auch aufgrund meines Umsatzes dann auch nicht allzu gering. Wenn man die Summen hört, hört sich das wahnsinnig toll an. Was aber nichtsdestotrotz heißt, dass halt über 2 Jahre, wenn man dann ein Jahr davon gar nicht arbeiten kann, dass halt dann mal eine 6-stellige Summe dann trotzdem, trotz der Hilfen, irgendwo hergenommen werden muss. Das heißt, das hat natürlich einiges dann auch zerbombt. Und jetzt sind wir gerade die Endabrechnungen, die stehen. Aber ich weiß, dass ich aufgrund der Pandemie halt auch mal einen privaten Kredit aufnehmen musste, eben auch für so Sachen wie Unterhalt, weil man seinen Kindern ja nichts schuldig bleiben möchte, und den bezahlt man jetzt dann halt auch mal schön wieder ab. Wie gesagt, das ist auch kein Gejammer, aber das ist auch die andere Seite der Medaille, selbst und ständig. Das heißt, man muss dann schon immer Vollgas geben. Und da gab es in der Pandemiezeit auch schon mal Momente, wo du dann abends mal oder halt mal nachts komplett wach liegst und mal eine Stunde Schlaf findest und sagst, Mensch, wie schaut's denn jetzt den nächsten Monat in irgendeiner Form aus? Das ist eine Situation, für die kannst du nichts. Und das setzt einem dann schon auch zu. Das war aber auch branchenübergreifend oder generell, das war ja nicht nur bei mir der Fall, sondern Gastronomie etc., die wissen da alle ein Lied davon zu singen. Aber das ist jetzt nicht als Gejammer zu verstehen, sondern halt eben auch mal, das ist auf jeden Fall, wie sage ich in meinem neuen Programm, kein Pony schlecken. Also man muss schon permanent am Ball bleiben. Das ist nicht so, dass man sich da mal ein Vierteljahr auf die faule Haut legt, sondern in der Größenordnung, wie ich bin, heißt das schon tatsächlich 8 bis 15 Auftritte im Monat, die ich aber auch gern mache. Aber wie gesagt, es ist ja Gott sei Dank mein Hobby und dann fällt es einem auch leicht.
Wie sieht denn dein Alltag aus? Wenn du sagst, du hast 8 bis 15 Auftritte im Monat, dann sind die Tage natürlich von den Auftritten, vom Anreisen, vom Wegfahren. Du bist ja auch zwischen Wien und der Nordsee unterwegs, nicht nur in Franken. Wie sieht denn so ein typischer Tag aus, wenn du nicht auftrittst? Und wie sieht ein typischer Tag aus, wenn du auftrittst?
Also jetzt gerade im November ist es so, dass ich festgestellt habe, dass ich in solchen Monaten immer sehr gerne sehr lange im Bett bleibe, wenn ich mal keinen Auftrag habe. Das ist ganz einfach mal so. Also gerade jetzt, ich habe im Oktober, November, wie gesagt, das ist so die Hauptzeit. Also es ist dann schon so, dass es unter Umständen, wenn ich vom Sommerurlaub komme, Mitte September bis zum Jahresende, habe ich letztes Jahr 70 Auftritte gespielt, nur in dem letzten Quartal. Und dann ist natürlich, du brauchst auch ich werde nächstes Jahr 50 und machst du schon so lange diese Ochsentour, dann brauchst du natürlich die Regenerationszeit, die musst du dir schon auch nehmen. Also Montag, Dienstag habe ich mein Wochenende und da entscheide ich dann, fahre ich mal mit dem Staubsauger durchs Haus. Mhm. Oder gönn mir tatsächlich mal einen kompletten Tag, wo ich nur in den Tag mal reinlebe. Also Montag mache ich idealerweise gar nichts, da ist auch der Briefkasten leer. Dann, wenn dann die Post kommt, gucke ich mal rein. Mittwoch ist dann so der Tag, wo ich mit meiner Agentur dann vormittags unsere Schuhe fix, wie es immer heißt, mache, also unsere Besprechung. Und da mache ich dann auch so ein bisschen Bürokram. Und dann geht es dann eigentlich auch, ja, wie gesagt, für, ja, das ist eine Sache für Freunde und so weiter, die machen halt meistens an den Wochenenden was. Das fällt bei mir halt in irgendeiner Form flach. Das ist die Kehrseite der Medaille. Das ist, sag mal, der Preis, den man so ein bisschen dafür bezahlen muss, weil die Wochenenden sind bei mir eigentlich immer, ja, schon lange im Voraus ausgebucht, außer ich sage explizit, nee, da und da hätte ich ganz gerne mal frei. Mhm. Und ansonsten ist es ganz, eigentlich ganz unspektakulär. Ich versuche immer mein Chaos im Griff zu behalten, mein Büro mal wieder auf Vordermann zu kriegen. Da bin ich also aber ziemlicher Chaot. Das geht, glaube ich, nicht zusammen, wenn man sowas macht und dann akkurater Buchhalter ist. Das passt nicht zusammen. Und ja, wie gesagt, dann räume ich von A nach B. Wäsche war schon ganz unspektakulär und dann vielleicht dann trotzdem mal zwischendurch mal abends mal auf ein Bierchen mit dem Kumpel oder mal essen gehen oder so, das schon. Okay. Aber jetzt nicht sehr außergewöhnlich.
Ja, es klingt jetzt aber auch nicht so, als hättest du quasi jeden Tag feste, ich nenne das mal Studiozeiten oder Bürozeiten, wo du dich hinsetzt und sagst, jetzt muss ich kreativ arbeiten, sondern das ist eher so dieses, das die ganze Zeit sammeln und dann kommt die nächste Phase.
Es würde mir gut tun, wenn ich das vielleicht mal hätte, diese Disziplin. ich arbeite da tatsächlich immer sehr, sehr, wie es ist, einfach schon mal ein bisschen strukturiert, weil ich dann einfach feststelle, du hast viel mehr vom Tag, aber ansonsten ist es so, dann klingelt halt mal das Telefon und dann gehst du dann trotzdem mal an den Rechner und schaust mal, ja, dann ist eine Auftrittsanfrage und so. Ich habe das jetzt schon, meine Agentur hält mir da auch immer sehr, sehr den Rücken frei und die kanalisiert das auch, dass wir schön kompakt dann da immer so machen. Aber ich, die Hauptenergie verwende ich dann schon darauf, immer die Struktur Woche für Woche, ich sage immer, jeden Tag ein bisschen die bessere Version von dir selber zu werden, dass du halt eben, du hast dir felsenfest vorgenommen, dass heute Abend der Wäscheberg nicht mehr da ist. Das Resultat ist, dass in der nächsten Woche zwei von diesen Wäschebergen da sind, weil ich genug Klamotten habe, um das Ganze auch erstmal liegen zu lassen.
Solange das saubere Wäsche ist.
Das ist saubere Wäsche. Nein, also bei mir ist es dann nicht daheim auch versifft und so, aber man muss es auch mal sagen, da war ich dann halt mal an der Nordsee, da war ich 4 Wochen lang weg. Und jetzt hast du ein Haus und du gehst da dann halt irgendwo durch und dann, du wirst nicht glauben, was da alleine so diese kleinen Spinnen, allein schon für Spinnenweben überall dann mal hinterlassen. Ja, genau. Das sind so ganz banale Sachen, wo du sagst, du gehst einmal durchs Haus, das sieht eigentlich fast genauso aus wie vorher. Warst du aber jetzt 2,5 Stunden mit dem Stausauger in der Bude und hast nur Staub gesaugt. Und das sind so ganz banale Sachen und dann denke ich, jetzt, du musst doch mal in deinen Kramladen Ordnung kriegen, weil es ist natürlich auch so, ich kann mich von keinem Musikinstrument trennen, also meine Bude ist auch dann wirklich, ich glaube, ich habe mittlerweile 18 Gitarren zu Hause, das ist Irrsinn, aber hängt halt an jedem Instrument mal, auch wenn ich viele nicht mehr spiele, weil sie halt abgenudelt sind, hängt halt an jedem Stück so eine Erinnerung dran, das heißt, es ist immer irgendwas zum Umstapeln. Habe aber jetzt auch meinen Hänger immer draußen und wann immer ich einen Teil sehe, dass ich 2 Jahre nicht in der Hand gehabt habe, dann fliegt das raus. Also ich bin momentan schon im Alter, wo man wieder Ballast abwirft und
entrümpelst.
Dann wird vielleicht auch das Chaos, das mich, glaube ich, mein ganzes Leben lang begleitet, mal ein bisschen weniger.
Und an Tagen, an denen du auftrittst, wie läuft das ab?
Das ist tatsächlich meistens so, dass ich mir dann ansonsten gar nicht mal so viel vornehme. Das ist dann, es ist bei 3 unterschiedlichen Programmen tatsächlich auch sehr viel Umräumarbeit. Wenn ich jetzt eine Asterix-Lesung mache, habe ich vielleicht auch mal meine eigene Leinwand dabei. Beamer, ich habe für alles eigene Kisten. Also es gibt eine Asterix-Kiste, das sind die Requisiten dann da drin. Ich habe so eine Technikkiste, wo meine Mikrofone, weil bei Reinhard May habe ich ein bisschen, sag mal, hochwertiges Equipment, das ist auch wirklich dann, und bei den Eichsachen, da ist halt dann wieder mal das Headset und die Klamotten und teilweise auch meine eigene Technik mal dabei. Mhm. Da muss ich halt auch gucken, dass ich dann nicht vergesse, meine Bühnenhemden dann vorher auch mal reinzuhauen und mal gebügelt zu haben, dass dann meine Klamotten für den Reinhard-Meyer-Abend da sind und dann, das ist so Ein- und Ausräumen, ins Navi eingeben, wann fahre ich los, wann mache ich mir was zu essen. Das takte ich dann auch immer so, dass ich dann halt entsprechend nicht mit hungrigem Magen da irgendwo ankomme, sondern dann mache ich mir was oder ich hole mir irgendwas und eine halbe Stunde, bevor es losgeht, ich sehe es immer so, dass ich dann noch meinen 20er mache. Heutzutage würde man Powernap sagen, dass ich mich einfach noch mal eine halbe Stunde vorher ganz gechillt hinlege. Und dann geht's auf die Autobahn, da fahre ich meistens dann auch immer durch. Also dann komme ich dann direkt da an, Soundcheck, vielleicht vorher ins Hotel. Aber alles, was 2,5 Stunden ist, fahre ich nachts noch nach Hause, weil gehört für mich auch dazu, genieße ich sehr. Die Piste ist frei, man hört vielleicht einen Podcast, einen interessanten auch mal. Das war ja auch der Grund, warum ich heute hier bin. Da habe ich zum Beispiel deinen Podcast mit Helmut vorn dran gehört und habe gesagt, dann bin ich jetzt mal so rotzfrech und lade mich hier mal ein. Das will ich auch mal machen.
Genau, Stefan hat sich selber eingeladen.
Das ist schon unverschämt. Ich habe einfach Spaß an solchen Gesprächen. Ich fand es toll. Und habe zu meiner Agentur gesagt, da möchte ich gerne mal hin. Und dass es natürlich geklappt hat, ist schön. Ja, da sitze ich dann eben im Auto und dann ist dann der Abend vorbei. Und dann, was auch zu meinem Ritual gehört, dass ich dann mich dann noch schön zu Hause hinsetze, ich sperre die Tür auf und dann bequeme Klamotten an und dann setze ich mir noch an meinen Esstisch, mache mir noch ein schönes gepflegtes Bierchen auf, weil direkt ins Bett, das geht dann in der Regel nicht, dann setzt du dich ganz einfach mal hin, bin ich dann auch immer mal wirklich mal recht still oder guck mal auf mein Handy, was ich tagsüber so verpasst habe an Nachrichten und sonst was und gönn mir ein ganz entspanntes Feierabendbierchen oder meistens das erste für den Durst, das zweite zum Genießen. Dann mein Schlummerweizen oder so und dann lege ich mich dann tatsächlich ab und sage, ja, bin wieder heil nach Hause gekommen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Das ist ja auch bei 120 Autofahrten im Jahr. Das ist dann immer so, da sitze ich dann da und sage, ja, cool, war ein toller Abend, Leute hatten Spaß und ich freue mich auf morgen.
Jetzt eine Frage, die Streit auslösen könnte. Du als Kulmbacher, was ist das beste Bier, das Fränkische? Was trinkst du zu Hause, wenn du heimkommst?
Das ist gar keine Streitfrage. Das ist so, es gibt, also wir sind hier in einer Region, da ist das Jammern auf allerhöchstem Niveau. Wir haben die größte Brauereidichte und ich sag's wirklich mal so, es ist verdammt schwer, in Franken so ein richtig schlechtes Bier zu finden. Das ist immer eine Geschmack. Ja, also so würde ich das Ganze beantworten. Und das Leben ist nur zu kurz, um nur eine Biersorte zu mögen, sage ich immer. Also ich bin leidenschaftlicher Biertrinker, jetzt nicht wegen dem Rausch oder Alkohol oder sonst was, sondern ich bestehe tatsächlich nur aus Wasser, Kaffee, Tee und Bier. Also ich trinke auch keinen Süßkram, sonstiges, auch keine harten Sachen, sehr selten. Aber ich mag Bier sehr gerne. Und da hat meine Agentur sogar mal, weil ich eigentlich nie was möchte, in meiner Bühnenanweisung geschrieben, da wusste ich nichts davon, stellt dem eigentlich mal ein regionales fränkisches Bier in die Kabine. Der freut sich, bis ich irgendwann mal nach 3 Auftritten gesagt habe, du Olli, zu meinem Agenten, seit 3, 4 Auftritten steht immer Bier in der Garderobe. Das haben wir reingeschrieben. Er hat gesagt, könnt ihr mir vielleicht wenigstens Bescheid sagen? Und so habe ich dann tatsächlich, weil oftmals ist es so, dass mir dann ein Kulmbacher Bier hingestellt wird. Da habe ich ja selber auch da gearbeitet. Hervorragend, trinke ich auch sehr gerne. Aber er sagt, da komme ich gerade her, habt ihr keine regionale Brauerei, irgendwas, was ich noch nicht kenne? Und seitdem, das ist ein schöner Nebeneffekt, habe ich in den vielen Jahren also ganz, ganz viele Sorten durchprobiert und gab keine, wo ich sagen kann, das kippst du jetzt zurück ins Pferd, sagen wir mal so. Um das mal diplomatisch zu beantworten. Nee, also es gibt so Industriesuppen, so manche, die, oder halt Sorten. Ich bin Pilztrinker, ich mag es gerne etwas herber oder halt so ein fränkisches Land, aber halt kein helles. Das ist zum Beispiel für mich jetzt so eine, ich sag da immer Hopfensuppe dazu, das ist mir zu, da kriege ich auch Kopfschmerzen drauf, wenn nach 2, 3 Stück. Das ist, da fehlt mir die Kante.
Okay. Du bist ja, wie gerade schon gesagt, ganz, ganz viel unterwegs, nicht nur in Franken, sondern von Österreich wirklich bis zur Nordseeküste. An der Nordseeküste sogar besonders gern, weil du da ein begeisterter Urlauber auch bist. Wie unterscheiden sich deine Auftritte denn regional? Also wie viel Dialekt bringst du rein? Sind die Wiener andere, lachen die über andere Sachen als die an der Nordsee?
Also es ist so, dass ich die Auftritte bundesweit sind fast immer Reinhard-May-Abende. Also eigentlich Solo-Shows habe ich dann eben auch bewusst, mache ich dann nur im süddeutschen und fränkischen Raum, außer sind mal sogenannte Mix-Shows, wo man sich mit Kollegen dann mal einen Abend teilt. Da gibt es mal eine komische Nacht irgendwo, wo du halt dann rumtourst und Kurzauftritte machst. Das ist dann schon bundesweit. Anders lachen, also die Österreich-Auftritte, die waren jetzt nicht so häufig, aber das ist natürlich schon schön. In Österreich, gerade in Wien, war ich sehr überrascht. Da gibt es einen Kollegen, der sehr, sehr, Nico Formanek, der da sehr, sehr engagiert war, um eine Comedy zu etablieren. Man soll es nicht glauben, dass das eigentlich gar nicht so da in Wien, die hohen Künste, die Theater, das gibt es da auch mass, aber Comedy, da hat er quasi Pionierarbeit geleistet, um so Comedy-Clubs und Mixshows zu etablieren. Die kannten das bis dato gar nicht. Was ich an den Österreichern und insbesondere auch in Wien sehr, sehr gern mag, wenn ich in Wien bin, bin ich zum Beispiel immer auf dem Zentralfriedhof. Ich mag diesen schwarzen österreichischen Humor und die Art und Weise, wie sie überhaupt reden. Also ich mag die Österreicher sehr gerne. Das ist, die haben so eine wundervolle, entspannte, lockere Art und Redensarten, wo ich ganz einfach sage, und da kannst du natürlich dann mit dem schwarzen Humor immer punkten. Das ist, sagen sie dann. Das ist natürlich, da rennst du natürlich offene Türen ein. Ansonsten, nee, also wenn ich jetzt Comedy-Shows außerhalb spiele, dann ist es natürlich so, dass ich meinen Dialekt so weit reduziere, dass das auch jeder versteht. Ich bin ja auch regelmäßiger Gastkünstler auf AIDA mittlerweile. Also jetzt aktuell ist nicht so, weil der Tourplan so voll ist. Und da ist ja auch Deutschland, Österreich, Schweiz, deutschsprachiges Publikum drauf. Und da nehme ich halt logischerweise Nummern, die jetzt, also es ist ohnehin seit dem zweiten Programm so, dass das jetzt keinen fränkischen Lokalkolorit mehr hat, weil es einfach schon relativ schnell weiter rausging. Und da reduziere ich einfach mal ein bisschen meinen Dialekt, fahre das ein bisschen zurück und nehme natürlich Themen, die womit sich jeder identifizieren kann und jetzt keine typisch fränkischen Sachen, weil Leute sagen, ja, das sagt mir jetzt dann nichts, das wäre ja Quatsch. Und da schraube ich mal so, passt das der Region entsprechend schon ein bisschen an, aber jetzt nicht sonderlich spektakulär. Das ist so anders, wir ein bisschen Dialekt zurückfahren.
Und wird es fränkischer, wenn du in Kulmbach auftrittst?
Wenn ich jetzt in Kulmbach keinen fränkischen Kulmbacher Dialekt sprechen würde, würden die wahrscheinlich sagen, sag mal, ist er wohl ein bisschen abgehoben, ist er noch ganz dicht, wie plaudert denn der? Ja. Da geht man raus und feuert aus vollen Rohren. Und ich frage ja auch immer vorher, wer hat mich schon mal gesehen oder wer kommt denn nicht aus Franken? Und dann, das ist immer so ein Spielerei mit dem Publikum. Ist aber auch so, dass ich dann mich dann schon so ein bisschen drauf einschieße, weil wenn jetzt da jemand sitzt, wo ich dann so breit fränkisch rede und ich merke, der kommt dann nicht mit, dann fahre ich das auch vielleicht minimal zurück. Würde das den Leuten aber auch sagen, ich will auch, dass er was davon hat oder sie. Und aber da muss genauso plaudern, als wenn ich jetzt am Tresen stehen würde. Und es ist ja auch so, dass zwischen Stefan Eichner und das Eich und der Privatperson, dass da jetzt nicht so tatsächlich so ein großer Unterschied zwischen dem Comedian ist. Also ich sage, ich bin privat auch nicht ganz sauber. Und jeder, der sich mit mir unterhält, der lacht eigentlich mindestens ein, zwei Mal, weil ich halt auch privat ganz gern Quatsch mache. Es hält halt einfach jung, wenn du möglichst viel Blödsinn machst. Das ist ganz egal, welches Alter du im Ausweis stehen hast, sage ich immer, wichtig ist, wie jung man in der Rübe bleibt. Und die schlechten Nachrichten kriegst du ja, da brauchst du nicht lang rumtun, kriegst du immer frei Haus geliefert. Und deswegen, ich habe eine ganz einfache Lebensphilosophie. Ich wache morgens auf, schaue mich an, es ist alles dran, es funktioniert alles, der Rest ist hausgemacht und dann kann ich selber entscheiden, was ich mache. Das ist vielen Leuten nicht vergönnt, dass sie die sind dann vielleicht da sehr stark eingeschränkt. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen einsam, aber das ist tatsächlich so, dass ich sagen kann, pass auf, du hast überhaupt gar keinen Grund, dich irgendwie aufzuregen. Bei dir passt alles. Es, wie gesagt, gibt Leute, die schauen ein Häuschen weiter, die haben nicht die Freiheiten, die du hast. Und dann Feuer frei und schau, lass uns möglichst viel Spaß haben, auch gerade am Montag, wie gesagt, das ist mein Wochenende. Andere sagen, mach ich wieder Montag auf die Arbeit. Man muss sich mal überlegen, ein Siebtel deiner Lebenszeit bist du unter Umständen schlecht drauf, weil es Montag ist, habe ich mir oft mal so überlegt, so, muss ich mal wieder arbeiten.
Ja.
Ich sage immer, hey, heute ist Weltmontag, den müssen wir feiern. dann sagen die immer, du bist ganz schön bekloppt. Aber ja, so handhabe ich das tatsächlich. Natürlich ist, ja, auch privat, du kriegst manchmal Nackenschläge, wo du dann auch da stehst und sagst, mein Gott. Und da habe ich einfach festgestellt, das heißt immer, Humor hilft heilen, dass mir da mein Job, in Anführungszeichen, da schon aus mancher Krise rausgeholfen hat, tatsächlich.
Wenn ich so an die letzten 16 Jahre zurückdenke, in der Comedy-Welt hat die sich ja massiv verändert. Also wir lassen mal das ganze Thema Pandemie ein bisschen raus, weil ich glaube, also erstens sind wir alle froh, dass sie rum ist und wir wissen alle, es war keine leichte Zeit, es war schwer darüber zu lachen. Heute will auch keiner mehr Pandemiewitze hören, weil wir einfach alle, wir sind froh, dass wir es hinter uns haben.
Ja.
Aber wenn ich zurückgucke, worüber vor 10, 15 Jahren noch laut gelacht wurde, da bleibt heute einem schnell mal das Lachen im Halse stecken. Political Correctness spielt eine große Rolle. Sexismus ist mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden. Es gibt ganz viele Witze, die einen rassistischen Unterton haben, die heute auch keiner mehr macht. Wie hat sich denn dein Approach zur Comedy verändert? Was für Witze machst du heute nicht mehr, die du früher vielleicht gemacht hättest? Und gibt es was, wo du sagst, das ist für mich egal? Ich mache, was ich will.
Jetzt wirst du dich wahrscheinlich überraschen. Es ist mir tatsächlich im Prinzip vollkommen egal. Da ich ohnehin schon immer meinen Humor so ausgelegt habe, dass es bei mir wird immer über alles gelacht, auch über sich selber. Ich nehme mich auch selber auf die Schippe ich bin von einem Rassismus so meilenweit entfernt, wie man nur entfernt sein kann. Ich bin ein sehr, sehr weltoffener Mensch und sage, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Meine Freiheit hört da auf, wo deine Nasenspitze anfängt, sage ich immer. Das ist eine sehr einfache Sache und ich glaube, wenn wir das beherzigen würden, ich mag es gern unkompliziert. Und wir haben dann schon, was ich auch nicht akzeptiere, ist, dass jetzt eine sogenannte woke Gesellschaft meint, uns in dieses Stichwort alter weißer Mann zum Beispiel, okay, würde ich jetzt auch schon in irgendeiner Form dazu zählen, glaube ich, das sehe ich, ich lasse mir von keiner Humorpolizei vielleicht sagen, was ich auf der Bühne machen darf, weil die Instanz, die das zu beurteilen hat, ob das jetzt irgendwie schlecht ist, was ich mache, die sitzt da unten. Jeder weiß, dass ich keinen Rassismus habe, dass ich kein Sexist bin, sondern dass ich natürlich da auch grenzwertige Gags mache, aber wenn man genau hinhört, da bin ich sehr, sehr fein. Das sind Sachen dabei, die dir vom Humor, von der Pointe her vielleicht manchmal zu hart sind oder vielleicht nicht deinem Humorbild so entsprechen. Das ist ein Witz, wo du vielleicht nicht so drüber lachen kannst, weil dir das Thema vielleicht nicht gefällt. Aber ich werde auch den Teufel tun, weil irgendwelche politischen Sachen da reinbauen und mich da auf irgendwelche Diskussionen einlassen. Mhm. Humor ist immer ein Kann-Angebot, hat ein gesagt. Also mein Programm wird keinen Millimeter besser, wenn ich jetzt irgendeinen schlechten, rassistischen oder sonst irgendeinen Witz mache. Das ist dieses berühmte nach unten treten. Mhm. Das ist keine Kunst. Mhm. Und wenn ich dann teilweise auch, also Kollegenschelte oder Bashing oder sowas liegt mir komplett fern, weil das bringt nichts. Macht mich weder sympathischer noch verkaufe ich eine Eintrittskarte mehr, wenn ich jetzt sage, das, was der macht, ist dann in irgendeiner Form schlecht. Aber wenn dann Leute dann sich dann immer dahinter verstecken, dass Humor immer dann irgendwo alles darf, das mag dann auch so sein. Wenn du aber mal, und da gab es ja auch gerade bei den Jüngeren in diversen Podcasts und sonst immer, gibt es natürlich auch, ich sag mal, viele junge Wilde, die meinen, und das ist eben das Problem, weil sie auf einer Social Media großen Erfolgswelle sind und dann einfach mal Sachen machen, die A, von der Pointe her nicht lustig sind und man darf auch Witze über Behinderte machen, weil die Behinderten zum Beispiel auch sagen, Mensch, da fühle ich mich mal, ich bin hier ausgegrenzt. Mhm. Aber es gibt auch bei Behindertenwitzen eine Art von Qualität, ist es was, wo du den genau mit ins Boot holst, was er sich unter Umständen auch wünscht. Es gibt wahnsinnig viele, die sagen, jawohl, da lache ich drüber. Mhm. So. Aber gibt es dann genauso auch in diesem Sektor Witze, das sind keine Witze, das ist einfach nur plumpes nach unten treten. Die haben weder eine ausgearbeitete Pointe, noch haben sie in irgendeinen Respekt in der Pointe dann irgendwo auch drin, wo du, ich hoffe, ich drücke mich jetzt richtig aus. Mhm. Und dann haben eben auch mal einige gemerkt, hui, ich bin anscheinend hier derjenige, ich habe so und so viele 1000 Follower bei Social Media. Und dann kann das aber auch mal ganz schnell umschlagen. Mhm. Und dann auch unter Umständen, wo ich sagen würde, mit Recht, würde ich das so beurteilen. Und kurzum, ich begebe mich nicht auf so ein Glatteis. Ich sage ganz einfach, da hinten hat der Maurer das Loch gelassen, wenn du keine Lust mehr auf meine Texte oder sonst irgendwas hast. Ich kann jetzt nicht auf jeden Einzelnen Rücksicht nehmen, das geht nicht. Und ich habe das so lange so gemacht. Und die Witze, die ich lasse mir jetzt auch, wenn die heutige Generation mal die Biografie von Rudi Carrell lesen würde, der ja auch, gerade was so Sexismus und sonst irgendwas, hat er ja schonungslos darüber berichten lassen, wie er so im Alltag da agiert hat. Da wird, glaube ich, da wird die Burg hochgehen. Mhm. Der hat das könnt ihr alles ruhig so schreiben, der war auch kein Kind von Traurigkeit in irgendeiner Form. Da würden einige jetzt komplett rot anlaufen, was auch nicht heißt, dass ich das in irgendeiner Form gut finde oder jemand so gemacht hätte. Aber ich lasse mir auch nicht von irgendeiner selbsternannten Humorpolizei vorschreiben, über was wir zu lachen haben. Dass, wenn einer unten nicht lacht und zehnmal nicht lacht, müsste ich vielleicht meinen Humor überdenken, ob der Gag wirklich so gut ist, den ich gemacht habe. Nachdem das aber nicht passiert und gerade auch die Leute herkommen und sagen, Mensch, wir müssen uns mal nicht Gedanken machen, Political Correctness und sonst irgendwas. Das ist auch gerade dieser Kurzurlaub von dem tagtäglichen kontrolliert werden. Also ich stehe mit diesem Ganzen sehr auf Kriegsfuß, weil das ist auch meine Freiheit, dass ich entscheiden darf, was ich auf der Bühne bringe und worüber ich ganz gerne lache. Und wenn das viele Leute, das ist eine natürliche Auslese, wenn ich komplett falsch liege mit dem, was ich mache und dann würde ich sagen, pass auf, du bist sowas von gestern, wird sich das sehr schnell in den Publikumszahlen widerspiegeln. Und ich mache auch keinen Humor, um mehr oder weniger Publikum zu kriegen. Ich mache das so, wie es ich für richtig halte und erreiche damit Leute. Und vielleicht auch gerade deswegen, weil man jetzt nicht so macht, darf ich jetzt noch Zigeunerschnitzel sagen auf der Bühne? Sowas, mal ein konkretes Beispiel. Ja. Wo ich einfach sage, ich bin, wie gesagt, ich bin vom Rassismus meilenweit entfernt. Aber ich sage auch, wenn wir jetzt anfangen, Soßen im Supermarkt zu ändern, die Namen, ist das zwar eine Geste, aber ich glaube nicht, dass ich gesellschaftlich dahingehend dass das Übel an der Wurzel ändern würde, dass wir gegenüber diesen Menschen weniger rassistisch in irgendeiner Form sind. Das kannst du auch, das ist, wie gesagt, eine Geste, kann auch in irgendeiner Form helfen. Aber das ist, glaube ich, immer mehr so rumdoktern am Symptom. Ich glaube nur, dass wir dann sagen können, ja, da haben wir so ein bisschen was gemacht. Und wenn im Alltag dir ein Mensch so entgegenkommt, dann merken wir den Rassismus noch genauso. Und ich bin lieber der nette, weltoffene Mensch auf der Straße und reiche jemandem die Hand hin, wenn ich merke, der braucht es vielleicht und stehe für den ein, wenn er vielleicht gerade von irgendwelchen anderen Leuten ausgegrenzt wird. Das, was man so als Zivilcourage bezeichnet, das ist mir die bessere Variante. Auf der Bühne, wie gesagt, entscheidet das Publikum das und das würde ich dann auch unter Umständen anpassen. Also merkst, ich habe sehr ausführlich darauf geantwortet, weil man sensibel darauf antworten muss, zeigt aber auch klare Kante und das war damals auch eine ganz andere Zeit. Ich bin mit einer wird gewinnen aufgewachsen, coolen Kampf und etc. pp., der auch ein Womanizer war und die würden heute in der Luft zerrissen werden.
Na, man sieht's
und wenn Leute, Beispiel. Thomas Gottschalk kommt ja direkt aus, Thomas Gottschalk, sein Geburtshaus ist ja nur 500 Meter von mir weit weg und ich habe seine Mutter auch als Zivi im Klinikum betreut. Und wenn man sieht, klar, wie er sich dann verhält, das ist alles seine Angelegenheit. Aber wenn ich bei Social Media als Leute lese, die jetzt auf Thomas Gottschalk rumhacken und dann vor 30 Jahren genauso beim Straßenfeger Wetten, das begeistert vorm Bildschirm gesessen waren und es war ein Straßenfeger, dann halte ich das auch für eine ziemlich verlogene Kacke, um es mal so auszudrücken, weil so viele Leute wie dann jetzt sich dann, ja genau und überhaupt, habe ich gesagt, wenn ihr damals nicht mindestens auch einmal, zweimal Wetten, das geschaut habt und Thomas Gottschalk, dann hättet ihr damals schon aufschreien müssen. Als er in der Talkrunde, nochmal, ich bewerte das nicht, ich sage jetzt, das ist, würde ich anders machen. Mhm. Aber wenn Thomas Gottschalk einer Frau bei Wetten, dass aufs Knie greift im Gespräch, dann hätte der Aufschrei unter Umständen schon damals stattfinden sollen und nicht jetzt 30 Jahre später, wo ein paar rufen und jetzt sagen, jawohl, genau, das ist jetzt schlecht, weil das, dann hätte er damals den Mund aufgemacht. Was ich jetzt so feststelle, den Mund reißen sie jetzt alle auf, rückwirkend. Und das halte ich, ich kann das heutzutage wirklich nachvollziehen, dass manche Sachen dann halt einfach auch nicht gehen. Das hat man damals aber dann nicht als so dramatisch wahrgenommen, was es auch nicht besser oder schlechter macht. Aber so 30 Jahre später nachzutreten, dann würde ich ganz, ganz sagen, guck mal, die Generation, die das jetzt vielleicht macht, wir sprechen uns in 30 Jahren mal wieder. Und dann werde ich genau das machen, was du 2024 gemacht hast, vielleicht auch verurteilen, wenn es nicht mehr zeitgemäß ist. Da kann ja auch sein, dass in 30 Jahren die Uhren ganz anders laufen. Und da wäre es genauso unfair, da nachzutreten. Mhm. Das ist...
Ich glaube aber, also da muss ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen streiten, weil erstens...
Ich merke das gerade an, es ist aber auch schön,
da, weil ich finde, es tatsächlich schwer zu pauschalisieren, denn diejenigen, von denen diese Kritik ja heute auch kommt, die war im Zweifel zu Zeiten, als Wetten, das lief vielleicht 10 Jahre alt. Ne? Ja. Also wir reden jetzt nicht von Frauen, die zu der Zeit schon das gleiche Alter hatten, wie die Frauen, denen da ans Knie gegriffen wurde.
Ganz kurz, da muss ich einhaken, nein, weil ich gucke mir es bei Social Media ganz genau an und ich klicke auch die Bilder an, ich gucke auch die Leute an. Das sind Leute, die sind älter als ich, die da teilweise jetzt mit draufhauen. Es ist nicht, ich meine jetzt nicht, unter dem Standpunkt, das ist vollkommen klar, die waren damals 10 Jahre alt. Das, was ich explizit meine, das halte ich für verlogen, dass es Leute sind, die älter sind als ich und jetzt dann auch damit weiter draufhauen. Ich meine jetzt nicht die junge Generation, was diese Kritik angeht. Das ist eben nicht pauschalisieren, sondern genau eben differenzieren. Das hat mich dann teilweise eben verwundert. Dann klicke ich bei 10 Kommentaren, die jetzt da auf Thomas Gottschalk draufkloppen, klicke ich da an und es sind von den 10 Leuten sind 8, die sind 60 und höher, wird's mal geschätzt. Das ist eine Sache, wo ich sagen kann, das kann ich schwer nachvollziehen.
Ja, also, und ich glaube, da steckt viel Entwicklung drin. Und Frauen sagen heute ganz oft was sie sich früher nicht zu sagen getraut haben.
Ist, ja.
Und vielleicht fanden sie es damals schon unangenehm, dachten aber, man muss es hinnehmen, weil das die Gesellschaft war.
Mit Sicherheit. Ich finde auch diese verstockte, Campino hat es mal so, verstockte 60er-Jahre-Kacke, um Himmels willen, dass es eben auch nicht rein, also Punkt 1, Ich bin kompletter Feminist, um es mal glasklar zu sagen. Ich mache bei meinen Reinhard-May-Konzerten, gibt es auch die Passage, ich finde es bis heute immer noch skandalös, dass wir darüber diskutieren müssen, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld kriegen, dass in den DAX-Vorständen von 250 Leuten vielleicht 60, 70 Frauen drin sitzen. Das ist eine Mörderquote, Hut ab. Also wie gesagt, um das mal glasklar zu sagen, also das ist jetzt nicht, was ich dann in irgendeiner Form gutheiße, sondern es ist auch genau richtig, aber ich finde es ehrlich gesagt überhaupt traurig, dass es eine solche Diskussion überhaupt gibt, dass Frauen überhaupt jetzt dann sich überhaupt hinstellen müssen, um sich in irgendeiner Form dahingehend in so eine Verteidigungsposition zu sagen, das ist jetzt irgendwie nicht okay und ich muss jetzt trotzdem meinen Mund aufmachen und sich dafür aber auch noch schlecht fühlen müssen. Das ist beschämend, ganz ehrlich.
Absolut.
Das ist absolut beschämend. Und ich möchte da nicht so ein Typ in irgendeiner Form sein. Mhm. Was aber halt, wie gesagt, vom Humor her, das ist jetzt wieder ein anderes Teil. Ich bin immer bei allem immer auf Augenhöhe. Ich würde den Tag feiern. Ich bin jetzt habe mit der katholischen Kirche jetzt nichts mehr am Hut. Ich würde ein Fass aufmachen, wenn da am Petersplatz in Rom irgendwann mal eine Frau predigt. Ich finde, würde das sensationell finden. Aber ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben. Das wäre cool. Ich habe dich jetzt gerade unterbrochen, aber ich wollte es auf jeden Fall klar rücken, dass ich nicht irgendwo in den 60er, 70er Jahre hängen geblieben bin, sondern ich bin das krasse Gegenteil von dem, was da ist. Also ich bin großer Fan davon zu differenzieren. Das wäre auch bei den Kritikern manchmal sehr wünschenswert, dass sie sich mal hinsetzen und sich die. Aber das ist immer Mühe. Zu differenzieren ist immer eine große Mühe.
Absolut.
Und deswegen, Facebook ist für mich nichts weiter als ein riesengroßer digitaler Stammtisch. Und das hat für mich, es gibt bei mir keinerlei politischen Aussagen auf Facebook, weil ich dann wieder einen halben Nachmittag beschäftigt bin, irgendwelche Kommentare. Ja. Das ist mir die Lebenszeit so zu schade. Trinke ich einen Kaffee oder spiele mit meinem Sohn?
Ja.
Das muss man sehen, was es ist. In der halben Anonymität. Wenn ich ein Video mache bei Facebook, du siehst mein Gesicht, du hörst meine Stimme, das hat eine ganz, ganz andere Qualität. Dann kann man ich bin viel angreifbarer,
total, als
wenn ich jetzt in der halben Anonymität einer von 1000 Kommentaren bin, der einfach beleidigend seinen Rotz da absetzt. Und das hat für mich, das tangiert mich auch null, weil ich sage, ja, lass die arme Wurst dann am Ende entsprechend schreiben, weil ich ganz genau weiß, wenn ich mit meinen 1,87 Meter vor ihm stehe und sage, den Satz sagst du mir jetzt 1:1 nochmal ins Gesicht, würden 95% den Hintern zusammenkneifen und den Stift kriegen, garantiert. Und so bin ich da, was das angeht, sehr gelassen. Bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber wie gesagt, das ist schon so, dass es dann mit dem Unangenehm, also ich finde die ganze Situation unangenehm, in welches Fahrwasser wir gerückt sind. Was das Ändern angeht, klar, sage ich mal, dass ich jetzt, wenn ich mein erstes Programm anschaue, da natürlich auch Sachen drin sind, der Witz war gut. Also da war aber auch nichts dabei, was ich jetzt sagen kann, war vielleicht mal so ein bisschen polemisch, aber natürlich habe ich dann natürlich mit 27 Jahren eine andere Weltsicht gehabt als jetzt mit 50. Wenn jemand eine Aussage von 2008 mit einem 27-jährigen Wissen bewertet und macht mich dann jetzt mit 50, meint er, mich dafür anmachen zu müssen, dann muss ich da locker drüber schmunzeln und kann sagen, ja, dann hoffe ich, gehst du mit deinen Kindern anders um, wenn du dann sagst, du hast mit 5 Jahren, aber damals hast du aus der Pfütze getrunken, Spaßfreund. Das nehme ich dir heute noch übel mit 60.
Ja, und das ist es ja genau.
Das ist eine Sache, ich sage, ich mogel mich ein bisschen durch, so ich denke viel drüber nach, dass ich habe ganz einfach keine Lust, meine Lebenszeit mit so komplizierten Diskussionen zu verschwenden. Deswegen gehe ich hoffentlich einigermaßen klug an den Schreibtisch und sage, den Gag muss ich jetzt nicht machen, weil das Programm nicht besser oder schlechter wird. Und ich wüsste jetzt auch rückwirkend nicht, dass ich habe mal ein Lied gemacht über die Problematik mit Ritalin beispielsweise, wo ich dann einfach gesagt habe, da habe ich dann schon mal ein bisschen ein Wespennest gestochen, weil das ging so primär mal darum, dass Kinder sich heutzutage viel zu wenig bewegen und dann alle, was da alles gibt, so Restless-Leg-Syndrom, wie die ganzen Sachen halt irgendwo heißen. Und dann habe ich halt mal auch mit Ärzten gesprochen und gesagt, wie ist denn das denn? Der hat mir dann auch gesagt, also das wird seines Erachtens viel häufiger verschrieben, als es in bestimmten Punkten notwendig gewesen. Und das habe ich mal so im Lied thematisiert und auch so differenziert, hoffentlich dann auch so gesagt. Aber dann hast du dann Eltern teilweise getriggert, die dann hinterher auch sagen, also ich möchte bloß mal sagen, mein Kind kriegt das kreuz und quer. Ich habe gesagt, ja, und wenn das notwendig ist, aber dann habe ich mich dann auch schon mal so auf manches Glatteis begeben und das hat dann vielleicht bei manchen hast dich da mal für 5 Minuten mal unsympathisch gemacht und dann aber hinterher im Gespräch habe ich gemerkt, nee, es zielt ja schlicht und ergreifend eben darauf ab, dass man dann vielleicht bei solchen Problematiken bei Kindern vielleicht mal anders ansetzen sollte, dass du dein Kind vielleicht nicht einfach vor den Rechner hockst, und sondern dass du vielleicht mal raus in den Wald gehst und öfter mal mit ihm spielst. Das war so der Kern dieser Aussage. Mhm. Und dann habe ich schon gemerkt, man muss da schon sehr, sehr präzise formulieren, um nicht missverstanden zu werden. Mhm. Das ist aber auch immer eine Herausforderung. Aber es macht natürlich auch, muss ja auch ab und zu mal ein bisschen wehtun, manche Sachen. Mhm. Dass ich manche, kommen manche und sagen, heute habe ich mich an einer oder anderen Stelle mal ertappt gefühlt. Mhm. Dann hast du ja was erreicht mit deinen Texten.
Und dann ist es eher Kabarett als Comedy, ne?
Auch das, ja, klar.
Jetzt müssen wir dringend noch, weil uns langsam so ein bisschen die Zeit drückt, unbedingt noch über ein weiteres Thema sprechen, nämlich über den fränkischen Asterix. Du hast mittlerweile das dritte, den dritten Band ins Fränkische übersetzt, was ich mir wahnsinnig schwierig vorstelle, denn Dialekte ändern sich ja schon von Dorf zu Dorf.
Richtig.
Und mir jetzt vorzustellen, das ist komplett im Kulmbacher Dialekt, dann weiß der Bayreuther und der Bamberger und der Würzburger schon mal gar nicht mehr, was da fränkisch
richtig
ist. Wie hast du das gemacht und wie um alles in der Welt findet man sozusagen Hochfränkisch?
Man findet es gar nicht. So. Und es ist so, es gab ja schon einen Asterix auf Fränkisch, den der geschätzte, leider verstorbene Kollege Günter Stössel ja gemacht hat, 2 Stück, glaube ich. Und das war ja Fränkisch, ist aber, nachdem er aus dem Raum Nürnberg stammt, halt Mittelfränkisches. Mhm. Und deswegen habe ich damals halt einfach die oberfränkische Kiste aufgerissen, weil viel spezifischer kann man es nicht machen. Ich kann jetzt nicht sagen, Kulmbacher Oberfränkisch, da wird es ein bisschen zu spezifisch, wie gesagt. Ich konnte es eigentlich nur so lösen. Also ich wollte auf jeden Fall, dass es ein waschechter Mundartband ist, dass die Leute sich wirklich nur mit dem Band beschäftigen und nicht nebenbei am Handy datteln oder Fernsehen gucken, sondern in der heutigen Multitasking-Zeit, sondern wirklich mal eintauchen. 2, 3 Seiten sagen, ui, das ist schwer. Mhm. Und dann, wenn du es aber laut liest, nach der 3. Seite hast du dich eingegroovt. Und was den Dialekt angeht, konnte ich es eigentlich nur so machen, dass ich eine, ich sag mal, ich nenne es immer oberfränkische, eierlegende Wollmilchsau erfunden habe. Ich kann nur authentisch sein in meinem Kulmbacher Dialekt, weil wenn ich jetzt anfange, in Coburg irgendwas zu schreiben oder dann Coburger Slang mit reinzubringen, dann sagen sie, ich lasse es bleiben, das klingt ganz anders. Die sagen das ganz anders oder würden es anders schreiben. Deswegen muss ich mich natürlich nach meiner Heimat, nach meinem Heimatslang, den ich seit 50 Jahren spreche, orientieren. Und das aber halt in manchen Punkten so adaptieren, dass ich dann sagen kann, da hat der Hofer, der Kulmbacher oder auch der Unterfranke, oder es geht ja auch von Traunstein bis auf die ostfriesischen Inseln habe ich das verschickt, auch für Sammler, dass ich dann sagen kann, okay, das ist das, was ich am authentischsten abliefern kann. Und das hat dann aber in manchen Sprechblasen schon für Kopfzerbrechen gesorgt, ja, tatsächlich. Aber die Bewertungen, die zeigen ganz einfach auch, dass mir das bisher eigentlich ganz gut gelungen ist, dass die Leute sagen, ja, das hört man. Und für die es vielleicht noch mal ein bisschen klarer haben wollen, habe ich dann halt eben die Live-Lesungen gemacht, wo dann der Comic an die Wand gebeamt wird und die Leute sich mal anhören können, wie ich mir vorgestellt habe, dass es klingen soll. Aber ich habe natürlich auch diebe Spaß dran, wenn da Leute sagen, bei einem Wort wie Challenge zum Beispiel, das DSCHELLENSCH geschrieben wird, englisch-fränkisch, Hop Asterix a Challenge, dass dann Leute dann schon davor hocken und dann sage ich immer, sprecht's einfach genauso aus, Buchstabe für Buchstabe, wie es in der Sprechblase drin steht. Und dann idealerweise jemand laut vorlesen, der mit im Raum ist und der sagt euch dann schon, was du gerade für Wort gesagt hast, und das ist eigentlich immer eine Lache dann.
Also, das heißt, eigentlich ist es ein Vorlesebuch.
Ja, auch auf jeden Fall. Ja, und die Live-Lesungen, die sind ja auch im Prinzip nur deswegen entstanden, weil ich habe dem Verlag vorgeschlagen, ich wollte damit kein Geld verdienen. Pass auf, ich habe ein Studio zu Hause, ich spreche das einfach ein und mache ein Audio-File zum kostenlosen Download auf meine Homepage. Dann können die Leute, wenn sie es mal sich selber durchgequält haben, einfach mal anklicken und können sich dann von mir, können mitblättern, können sie von mir vorlesen lassen, wie das so zu klingen hat. Mhm. Fand der Verlag geil, aber es ist ja alles so in Frankreich, die ganzen Rechte, und bis da mal alles abgeklärt ist, da würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr erleben. Ich habe bis heute auch keinen unterschriebenen Vertrag aus Frankreich. Ich hoffe, die wissen, dass ich das tatsächlich mache.
Okay, wie funktioniert das?
Nee, es ist so, das Ganze macht ja der Egmont Verlag in Berlin, und der koordiniert das mit Frankreich. Und so wie ich das richtig verstanden habe, gibt es ein sogenanntes Approval, also eine Kontrolle, die schicken mein oberfränkisches Word-Dokument, mein Skript nach Frankreich, und die übersetzen das, wie die das machen, frag mich nicht, stichprobenartig ins Französische zurück. Großartig. Also die können ja schon Achenler als Eichhörnchen übersetzen. Aber dass das halt als Schimpfwort im Kontext gemeint ist, da können die Franzosen, haben die keine Ahnung davon. Oder geh zu, bleib da, das, solche Geschichten. Ne? Ja. Da habe ich schallend gelacht, als ich das gehört habe, weil ich keine Ahnung habe, was das bringen soll oder wie die das überhaupt faktisch machen können. Und das ist so, die kehren natürlich dann alles mit Frankreich ab. Und da malen die Mühlen halt sehr langsam und deswegen dann habe ich da gedacht, gut, dann sag mal, die Grauzone, weil es ja meine Texte sind, da kann ich halt das zumindest dann die Texte dann so vortragen und dann bin ich halt auch wie die Jungfrau zum Kind dann zu Live-Lesungen gekommen und das ist ein drittes Standbein geworden. Da sitzen genauso viele Leute drin wie bei einer Eichshow. Da lache ich mich teilweise wirklich auch kaputt. Ich habe gesagt, guck, da rutscht eins zum anderen. Aber da sind wir wieder beim eingangs beschlossenen Chaos. So stolpe ich seit 50 Jahren durchs Leben und so kommt eins zum anderen. Mhm. Weil das war einfach nur auch ein privater Spaß, diese Asterix-Übersetzung. Ich habe einfach mal gesagt, ich habe alle Asterix-Bände zu Hause. Und wenn ich mal durch den Laden laufe und sehe Goscinny, Uderzo und Stefan das Eich-Eichner auf dem Buchdeckel, freue ich mich wie ein kleines Kind. Das war der einzige Grund, warum ich das eigentlich machen wollte. Nicht zu sagen, guck mal, wie geil ich bin, haha, sondern dass ich das machen darf. Das wäre für mich als Asterix-Fan ein Ritterschlag. Und dann gehst du, das hat eben auch dazu geführt, dass ich in 2,5 Jahren 3 Bände übersetzt habe. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat in der kurzen Zeit. Also sind immer 2-3 Jahre dazwischen manchmal. Weil es aber halt Spaß macht. Wie gesagt, mein Fernseher ist aus, ich setze mich lieber hin und überlege mir einen Quatsch für den Asterix-Band. So verbringe ich meine Abende.
Und das klingt, als kämen da noch weitere womöglich.
Ja, es war ganz einfach so, das ist lustig. Der Egmont Verlag hat mich am Anfang nicht gekannt, war skeptisch, hat eine Vertrieblerin losgeschickt und die hat eine positive Vertriebsprognose abgegeben beim Verlag. Schön. Weil sie, wenn die Buchhandlungen gefragt hat, kennt ihr den? Die haben alle gelacht. Na klar. Und das ist immer schön. Am Anfang kennt dich keiner. Mhm. Und nachdem die Erstauflage mit 6.000 Stück vom Donnerkeil-Band an einem Tag weg war, haben die gedacht, hoppala, wer ist denn das? So, und dann plötzlich kennt dich beim Egmont Verlag jeder. Dann beim Comic-Salon Erlangen, da wirst du zum Essen eingeladen. Und jetzt beim letzten Comic-Salon kam nicht mal die Frage, ob ich nochmal, sondern welchen Band ich mir denn als nächstes ausgesucht hätte. Die wollten mich aber gedacht, so, jetzt machen wir aber mal, weil ich es nicht überfrachten möchte, sonst wird es ja nichts mehr Außergewöhnliches. Mhm. Hab ich gedacht, also ich mache jetzt nicht wieder im jetzt zu dieser Zeit setze ich mich nie wieder hin, damit im April der nächste rauskommt, sondern ich mache Minimum ein halbes Jahr jetzt erstmal Pause. Ich habe jetzt 3 Premieren gemacht im ersten Halbjahr. Ich habe jetzt 8 Programme hier oben in der Rübe, die ich parallel spiele. Jetzt lasst mich mal ein bisschen durchschnaufen und lass mal die Leute wieder ein bisschen hungrig sein auf den 4. Asterix. Also selbstverständlich mache ich den wieder, weil solange ich das machen darf, solange die Leute Bock drauf haben, es ist wieder ein Hobby, das Beruf ist. Aber es wird, mal gucken, ob 25 tatsächlich dann im Herbst dann der 4. schon rauskommt oder vielleicht auch erst früher 26, weil es gab es auch zum Asterix der Gallier zum Jubiläum von vielen Mundartkünstlern, da wollen sie mich auch haben, weil ich war eben gerade mit dem 3. Band beschäftigt, gab es jetzt nochmal wieder eine große Mundartsache und dann habe ich mir eine Pause verordnet, um das eben auch nicht so zur Gewohnheit zu machen, weil dann läuft es vielleicht irgendwann dann relativ schnell tot, naja, jetzt, jedes Jahr jetzt sitzt, ne? Und das möchte ich nicht. Und dementsprechend ein bisschen Pause, aber es kommt auf jeden Fall wieder einer klar.
Mhm. Verrätst du schon welchen?
Ich habe keine Ahnung, welchen ich mache. Noch nicht. Weiß ich nicht. Es gibt so ein paar in der engeren Auswahl. Es wird mit Sicherheit wieder aus den ersten 15 Bänden, was ja Klassiker waren. Die lese ich mir aber mal ganz entspannt durch und gucke ganz einfach, wo der meiste Humor ist, wo vielleicht die Anzahl der großen Sprechblasen, wenn sie sich anschreien. Das ist immer das, wo man als Franke so herrlich frotzeln kann. Du Aachener, du Bressackwalzen, was magst du, du Rindvieh? Es ist herrlich, es macht so viel Spaß. Es gibt natürlich auch immer, da mache ich so 4, 5, 6 sind dann in der engeren Auswahl und dann mache ich ein Foto davon und lade es dann bei Facebook hoch und dann, wie sieht's denn aus? Was ist euer Favorit? Und dann sagen die, oh, unbedingt den und dann sind meistens 1, 2 in der Enge. Das war zum Beispiel beim Pyramidenband so, dass es relativ eindeutig war. Weil ich mache es ja auch für die Fans, für die Leute. Wenn ich dann sage, ich habe an beiden Spaß und die Leute sagen halt, oh, der wird mich freuen, dann hocke ich mich halt an den ran.
Dann machen wir doch daraus gleich eine Quizfrage. Wir dürfen nämlich von deinen Asterix-Übersetzungen 9 Stück verlosen.
Jawohl.
3 von jedem. Und an unsere Hörerinnen und Hörer geht jetzt hiermit die Frage raus, wer entscheidet am Ende die Endauswahl? Wer darf sagen, welcher Asterix der nächste ist? Wer das weiß, schickt eine Mail an podcast@mgo-lokalemedien.de und landet in der Lostrommel.
So machen wir das.
So machen wir es. Stefan, ich danke dir sehr für die spannenden Einblicke in dein Leben, in deine Arbeit, in deine wilden künstlerischen Chaosgedanken.
Vielen lieben Dank. Muss ich mal auch sagen, es war jetzt mein erster Podcast und ich habe ja mitgerechnet, dass es auch mal neben den eingangs fragen, wie es entstanden ist. Das wird ja immer gefragt, weil es dann trotzdem gerade jetzt mal auch mal ein Gespräch, was man jetzt nicht alle Tage hat. Also auch Komplimente, genauso haben wir es auch vorgestellt.
Dankeschön.
Auch wenn natürlich gerade, wie gesagt, dieser Mittelteil mit dem Humor, man hat gemerkt, dass ich mich versucht habe, sehr präzise da auszudrücken. Aber ich glaube, die Leute, die auf meine Konzerte kommen, die wissen, wie das eigentlich tickt. Und das waren auch mal Sachen, die man dann, ach, da hätten wir nochmal über dieses Thema nochmal einen komplett eigenen Podcast machen können.
Das ist wohl so, ja.
Aber ich hoffe, es kam dann auch so entsprechend rüber. Und ja, danke an alle fürs Zuhören und bis gleich, das Eich.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Die Musik hat Konrad Feldrapp komponiert. Die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr Feedback oder einen Wunschgast habt oder die Antwort auf dieses Quiz, das wir gerade noch rausgehauen haben, dann schreibt mir eine Mail an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.